viele Leute von Backspitz, die zeitlich ja schon vorangeschritten und unten wartet das Buffet. Also für den letzten Redner immer ein gewisses Handicap. Pax Christi, denke ich, hat in verschiedener Weise unsere christliche, kirchliche Kultur geprägt und prägt sie auch weiter. Aber es ist erstens eine Kultur, wie schon gesagt worden, des Erinnerns, eben beim 60. Geburtstag, und damit gegen das Vergessen. Erinnern heißt, dass Pax Christi, wie es entstanden ist, bei der Manfred Hörhammer, ich habe ihn, glaube ich, 1952 das erste Mal gehört. Er war ja auch ein großer Diplomat. So erzählte er immer, dass am Anfang eben von Bischof Degas die Anregungen kamen, Pax Christi, und da gab es noch einige Schwierigkeiten. Zuständig war dann Erzbischof Jäger von Paderborn. Aber Manfred Hörhammer ist hingefahren und hat ihn begrüßt und gesagt, der befreite Hörhammer meldet sich zur Stelle, weil er im Krieg das war. Und das war für den ehemaligen Militärpfarrer Jäger sofort ein Entree und er ist dann fest eingestellt. Es war die Generation, die den Krieg erlebt hat. Ich gehöre zu der glücklichen Generation, die 14 Jahre alt war, wie der Krieg aus war. Das heißt, eine glückliche Generation, weil wir wussten, was Diktatur bedeutet und was Krieg und Not der Nachkriegszeit bedeutet, aber weil wir nicht mehr impliziert waren in die Nazizeit und in den Krieg, wie die 2 Jahre älter waren. Aber da war diese Generation, eben Martin wurde genannt, Willy Schanz, eine junge Mannschaft, die Leute, die zutiefst vom Krieg erschüttert waren, und das hat ja sehr viele dieser Generation geprägt, auch gerade heute, wenn sie noch ganz alt sind, taucht ja vieles noch auf dieser Zeit. Aber die hatten es sofort begriffen, wie der Krieg, und haben sich also ganz energisch dann der Sache gewidmet. Das war für mich auch immer eine der Bewunderung wert. Wir brauchen eine Kultur des Erinnerns gegen das Vergessen, was etwa ein Krieg Furchtbares darstellt. Ein zweites, das ist auch schon genannt worden, damit eine Kultur der Vergebung und Versöhnung. Das ging vom Bischof Theas, das ging von den Franzosen aus. Das ging dann auch aus, und das war ja der gute Anfang und der fromme Anfang von Pax Christi, dass man zunächst einmal mit Glaubensgenossinnen und Glaubensgenossen in das Gespräch kam und die Versöhnung bewirkt hat. Und dass da eben diese Vergebungsbereitschaft da war von den Franzosen und dann auch von den Polen. Mir ist immer in Erinnerung bei einem Seminar in Andex, Frau Hildegard Grossmeier, der gewaltlosen Bewegung da. Und sie erzählte, wie sie bei einem Versöhnungstreffen mit Polen beisammen waren und ein Pole, und sie sprachen eben auch von der Notwendigkeit der Vergebung. Da war ein Pole, dessen ganze Familie durch die Deutschen ausgerottet war. Und er sagte dann, vergeben, ja, ich weiß, ich müsste es, aber ich lasse die Vergebungsbitte des Vaterunsers immer aus, weil ich sie nicht ehrlich beten kann. Dieses grundlegende Wort, Gott sei du mir gut, aber du bist der Gott, der auch den anderen, auch den bösen Nachbarn gut sein will. Wenn es einer fertig bringt, braucht das Zeit. Das hat mich also auch sehr, sehr bewegt. Ich denke, das ist ja auch etwas, was eben die christliche Friedensbewegung auszeichnet, dass sie von der Vergebung leben kann. Wir wissen, wie viele geschichtliche Belastungen es gibt, die durch die Jahrhunderte weitergegeben werden. Und nur wenn wir, und das geht wahrscheinlich auch eben nur in diesem Glauben an eine transzendente Größe, an den barmherzigen Gott, Nur wenn wir vergeben können, ohne durch Vergessen etwas zu verdecken, nur wenn wir vergeben können, kann es einen neuen Anfang geben. Vor kurzem las ich die Erinnerungen von Hermann Scheipers, einem Pfarrer aus Sachsen. Er war ins KZ Dachau gekommen, weil er, was damals an sich nicht verboten war, auch in dem polnischen Arbeitslager, wo die Polen waren, Messe gelesen hat. Also Polen zuzulassen zur deutschen Messe, das war nicht erlaubt, aber das durfte er. Er ist trotzdem von der Gestapo verhaftet worden und kam nach Dachau eben als katholischer Priester. In Dachau, er hat das auf wunderbare Weise überlebt, in Dachau waren gewöhnlich die Aufseher, also von den innerhalb der Gefangenen, die Baracken oder die Lager Älteste, nicht wahr? Das waren gewöhnlich die Kommunisten, die Nazis gewählt hatten. Und einer dieser Aufseher sagte einmal, also als Kommunist, ihr Pfaffen seid genau der gleiche Scheißtrick, wie wir alle hier. Aber eines könnt ihr könnt verzeihen. Und das wäre das, was also eben gerade unsere Aufgabe ist. Agnes Michel, um von der anderen Seite her zu sehen, also vertrieben aus Ostpreußen, die sagte dann nach der Vertreibung, ich danke Gott, dass er mir gegeben hat, nichts als den Hass zu hassen. Und damit müssen auch wir immer wieder anfangen. Eine Kultur der Vergebung statt der Rache. Ein drittes ist, wir brauchen, und dadurch ist Pax Christi eben auch in besonderer Weise maßgebend, eine Kultur des Fragens und des Dialogs. Franz Jägerstätter, der ja nur eine einfache 7 Klassen zusammenfassende Volksschule hinter sich hatte, und als junger Mensch natürlich am Sonntag in die Christenlehre gehen musste, von ihm wird berichtet, dass er bei dieser Christenlehre immer bohrende Fragen stellte, sodass der Pfarrer schließlich die Christenlehre abgebrochen hat. Aber nur dieses Fragen, nicht dieses Fragen, hat ihn dann dazu gebracht, dass er 43 eben klar gesehen hat, gegen alle Ratschläge seiner Umgebung bis zum Bischof, das ist ein ungerechter Krieg, ich darf nicht töten, ich kann auch Sanitäter werden, aber ich darf diesen Eid, dass ich andere töte, die unschuldig sind, den darf ich nicht ablegen. Dieses Fragen, und das ist ein lebenslanges Fragen, das ist eben auch bei Pax Christi immer wieder zu beobachten gewesen, dass sie neu Fragen stellten. Das war die politische Wende, kann mich erinnern, natürlich eben dann auch durch das Konzil mitbewegt und der Kardinal Döpfner, der damals der Präsident von Pax Christi war, da durfte ich auch dann etwas mitwirken. Da ging es darum, was hat das für Konsequenzen, eben wenn wir immer wieder die neue Situation befragen. Und das Fragen ist das Wichtige, nicht? Denn mich hat sehr bewegt, was Joachim Fest in seinen Erinnerungen schreibt, ich nicht, also von seinem Vater, er tut nicht mit, dass er 1941 vom Gymnasium in Berlin entfernt wurde und seine Brüder auch mitsammen, weil sie eben politisch nicht zuverlässig waren. Und dass der Vater sie am Berliner Bahnhof verabschiedete, er hat sie nach Freiburg geschickt, ihr Internat untergebracht. Und da hat er jedem noch einen Ratschlag gegeben. Und zu diesem Joachim hat er damals gesagt, pass auf, die Menschen kann man in 2 Gruppen einteilen. In Antwortgeber und Fragesteller. Die Nazis sind Antwortgeber, die wissen auf alles schon Antwort. Du sollst ein Fragesteller sein. Das sollen wir alle sein. Suchende und Fragende, weil ja, es keine fertigen Antworten gibt. Und das heißt eben dann, diese Bereitschaft auch zum Dialog, auch von anderen etwas zu lernen. Auch von den Gegnern. Sie, Frau Schneeweiß hat schon Gaudium et Spes genannt. Da geht es ja auch gerade darum, dass man in den Dialog tritt mit allen Menschen, die den wahren Frieden ersinnen. Stärker ist, was die Gläubigen ein, als was sie trennt. Das gilt eben dann vor allem von den Schwesterkirchen. Der Wunsch nach einem solchen Dialog schließt unsererseits niemand aus. So werden also selbst die Gegner der Kirche da genannt im Gaudium et Spes. Das war natürlich angeregt durch eben den Konzilspapst Johannes dem 23. Vielleicht nur eine Anekdote, als er überraschenderweise ja aus Verlegenheit der päpstliche Nuntius in Frankreich geworden war, saß er bei einem Diplomatenempfang neben dem sowjetischen Botschafter. Und der sagte dann, na, es ist ja etwas schwierig, dass sich da zwei so gegensätzliche Weltanschauungen gegenüber sitzen, nicht wahr? Und dann sagte er, allein, wir haben auch vieles Gewichtiges gemeinsam, nämlich unseren Bauch. Dann kommt den Dialog niemand ausschließen. Das war dann eben eine der Schwierigkeiten, die ja praktisch eingetreten ist, also sich nicht nur um jetzt Versöhnung mit Katholiken, Frankreich oder Polen, und nicht nur um Versöhnung mit anderen Christen, sondern eben um Versöhnung mit allen Gruppierungen von Menschen auf dieser unserer Erde handelt. Das hat ja auch dann eben den Einsatz von Pax Christi ungeheuer erweitert, eben weil man ja auch eben sah, dass man dazu das auch brauchte, dass man eine Menge von Dingen der Welt betrachtete. Gerechtigkeit schafft Frieden. Der Einsatz für die Gerechtigkeit, und damit sind natürlich die internationalen Organisationen, damit sind die wirtschaftlichen Fragen, damit ist das Armutsproblem bis eben auch zur Erhaltung der Schöpfung auch mit gemeint. Und das war natürlich auch diese Schwierigkeit von Pax Christi, dass sie ja sich unendlich vielen Dingen zuwenden konnte. Wer den Frieden sucht, muss unendlich vieles machen. Und das war natürlich auch dann eine Schwierigkeit. Es ist ja vieles aus Pax Christi hervorgegangen, nicht? Das Maximilian-Kolbe-Werk, diese frühe Wiedergutmachung an Menschen, die durch uns Deutsche so viel erlitten haben. Nicht? Für die Welt ist es erst im Jahr 2000 durch die amerikanische Anwälte aufgetaucht. Pax Christi hat ja schon sehr, sehr früh begriffen und ergriffen. Und natürlich, ja, und eben der Miserio und viele andere Dinge, aber es war dadurch natürlich auch nicht mehr etwas ganz Spezifisches von Pax Christi, dass es viele andere ja auch gemacht haben. Und dass man also auch sich dabei so vielem zugewendet hat. Aber es hat auch bedeutet, dass man, wenn man den Frieden Christi will, auf das Ganze blicken kann. Das heißt, dass man eben nur, wenn man einen Blick auf das Ganze hat, und das gibt der Glaube. Der Glaube gibt diesen Blick auf das Ganze. Ich erinnere mich, im Jahr 1943 haben wir hier am Williams-Gymnasium, damals dritte oder die siebte Klasse, eine neue Lehre bekommen. Es gab da sehr viele Spannungen zwischen Nazi-Rektor, Nazi-Lehrern und anderen. Es ging bis hinein in die Schülerschaft. Wir haben einen neuen Lehrer bekommen, von dem wir nicht wussten, wer eingestellt ist. Er hat seine Geschichtsstunde mit einer Frage begonnen. Mit der Frage, was oben glaubt er, ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte? Wir wären keine Schüler gewesen, wenn wir eigentlich nicht gedacht hätten, was will der Lehrer hören? Wir wussten, der Stoff ist jetzt das Mittelalter, und sofort hat einer gesagt, die Völkerwanderung. Und er hat gelächelt und gesagt, das ist nicht das wichtigste Ereignis, nicht? Dann hat ein anderer, merkwürdigerweise, Hauptsache war mir ein Katholiker, aber das ist für Sie erfreulich, ein anderer hat dann gedacht, wenn nicht der Anfang, dann das Ende von dem Stoff, und hat gesagt, die Reformation. Und so ging es dann quer durch die Geschichte, und dann kamen die zeitgemäßen Antworten, der jetzige Weltkrieg, ist schon wichtig, aber auch nicht das Wichtigste. Dann kam die ganz opportune Antwort, die nationalsozialistische Machtergreifung, wieder gelächelt, auch nicht das Wichtigste. So haben wir also rundherum geraten. In die Stille unserer Ratlosigkeit hat er dann gesagt, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte ist natürlich das, nachdem wir unsere Jahre zählen. Das ist mir bei den Jahrtausendwechsel wieder neu eingefallen. Und das hat einerseits was also beschämend, weil für uns, die wir ja auch Christen waren, weil wir überhaupt ja keiner, nicht nur sich, es nicht hat sagen dran, sondern weil man überhaupt nicht daran gedacht hat, nicht wahr? Nicht einmal ich, ja. Aber es war zugleich ein Erkennungszeichen, das der gegeben hat, und mir ist damals etwas aufgegangen, was wirklich der Glaube gilt. Was ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte? Da kann jeder was anderes sagen, chinesische Mauer oder irgendwas, nicht wahr? Oder Napoleon, ganz gleich, weiß ich. Aber der Glaube gibt uns eben einen Anfang, das Segenswort der Schöpfung, es gibt ein Ziel an, auf das alles zuläuft, und es gibt eine Mitte, mitten in dieser Geschichte ist der, der die Fülle ist, der Anfang und Ende ist, er ist gegenwärtig, er geht mit uns. Das ist, gibt eine Sicht des Ganzen, eine Sicht der ganzen Geschichte. Und das, denke ich, kann eben uns auch helfen, immer wieder das Ganze zu sehen. Das davon lebt auch Pax Christi. Und das, ja, für mich macht es am meisten deutlich, eben auch gerade dieses Dilemma, in dem das 20. Jahrhundert stand, dieser Gegensatz von Kollektivismus, also man lebt für das Ganze, für Volk und Reich und Führer oder für die Gesellschaft der Zukunft, für die technische Entwicklung, man lebt für das Ganze und der Einzelne kann geopfert werden, oder der Individualismus, gerade unsere letzten Jahrzehnte, jeder sorgt für sich selber, jeder lebt für sich selber, verwirklicht sich selber und das Ganze fällt aus dem Blick. Und da hilft eben auch der Blick ja in die Transzendenz, in eine Kraft, die alles zusammenhält. Für mich am schönsten hat es Nikolaus von Kues ausgedrückt, der große Reformbischof von Brixen und Kardinal, Freund der Benediktiner von Tegernsee, für sie hat er die Schrift geschrieben, die Vision Idee über die Schau Gottes, also die Frage von der Mystik, wie man so an diesen Unbegreifbaren noch herankommt und sich nähert. Es ist keine Lehre der Koinzidenz, der Oppositor, das sind Einsfallen der Gegensätze, aber er schildert es den primitiven Benediktinern dadurch, dass er ihnen auch ein Bild mitschickt. Ein Christusgemälde, das so gemalt ist, dass die Augen jeden anzuschauen scheint. Gibt es auch heute noch mal. Unser Bild da, ein Porträt von mir. Und es ist auch so ein bisschen gemalt, dass also die Mitbrüder, so ich auch da nicht so gern vorbeigegangen, weil schneidet man schaut nach. Aber Nikolaus von Kues sagte, stellt dieses Bild in die Mitte und nun sagt, wohin schaut der Christus? Die einen sagen, er schaut hierher, nicht? Nein, er schaut hierher, nicht wahr? Dann sagt er, setzt sich in Bewegung, geht es von da nach da, geht es von Süden nach Nord. Wie wandert der Blick? Ja, er wandert von Süden nach Norden. Nein, von Norden nach Süden, nicht wahr? Das ist unser einseitiger Blick. Unser aller einseitiger Blick. Und darin wurzeln eigentlich alle Konflikte und auch alle Eifersuchtsdramen, nicht wahr, der Geschichte. Wenn man sie einen hinschaut, dann sieht man die andere schöne Frau nicht und so weiter. Also das ist der einseitige Blick, nicht? Aber da ist eben der Blick des Allessehenden. Des Allessehenden. Es ist wahr, er schaut mich voll Liebe an. Das ist wahr im Leben, aber er ist der, der eben zugleich alle anderen sieht und der es zusammenzieht. Das heißt, der Blick auf mich, auf den Einzelnen, der kostbar und wertvoll ist, der Blick ordnet ihn zugleich ein in das Gesamtmosaik sozusagen. Jeder einzelne Stein ist kostbar bei der Musik, bei der Mosaik, aber er gewinnt gerade seine Schönheit, seinen Sinn, indem er die Farbe des anderen ergänzt, indem er sich in das Ganze einfügt in das Ganze. Das ist eben auch die Aufgabe von Bhakti Krishna. Immer wieder, also christliche Friedensbewegung, das Ganze zu sehen und an den Sinn eines Ganzen zu glauben. Das bedeutet nun freilich eben, ich sagte es schon, eine gewisse Schwierigkeit, weil man ja nicht alles zugleich machen kann. Aber man muss immer wieder das aufgreifen, wo es fehlt. Und darum ist es neben einer Kultur, einer solchen Gesamtschau, immer wieder auch die Aufgabe einer Kultur des Mahnens, des Protestes, des wir eben das wissen, was eben zum Beispiel auch Gaudium et Spes gesagt hat, jede Kriegshandlung, die auf die Vernichtung ganzer Städte oder Gebiete absteht, ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen. Und das heißt, es ist das entschieden fest zu verwerfen, alle Ungerechtigkeit. Rüstungswettlauf, alle die Dinge. Darauf hat Christi immer wieder aufmerksam gemacht und muss aufmerksam machen. Das ist, denke ich, gerade heute, der heutige Tag gilt ja auch als internationaler Aktionstag gegen Streubomben. Das darf man vielleicht heute daran erinnern, Borkenhagen, da auch ein Artikel in der Süddeutschen geschrieben. Also diese Mutterkörper, die hunderte von kleinen explosiven Einheiten mit sich tragen. Ja? Und dadurch eben auch bedeuten, dass das weit gestreut ist und dass damit viele Blindgänge lange Zeit halten. Ja? Stand in dem Artikel etwa drin, dass auch heute noch in Laos Kinder an solchen Sprengkörpern sterben, die im Vietnamkrieg abgeworfen wurden. Und etwa natürlich auch im Libanon, im Krieg 2006, sind noch mehr als 1 Million Blindgänger im Libanon. Und darum Gebrauch, Produktion und Handel von solchen Streitwaffen muss verboten werden. Das ist nur ein Beispiel, wo es diese Mahnung braucht. Von einem Ordensvater, dem heiligen Benedikt, wird berichtet, dass einmal Totila, der Totenkönig, plündernd durch Italien zog, bei einem Casino vorbeikam, hörte, da ist so ein Wundermann. Er wollte es ein wenig ausprobieren und hat seinen Waffendreher vorausgeschickt, dem seine königlichen Gewänder gegeben und die Begleitung mitgeschickt, damit hätte also dadurch Benedikt hereinfällt. Aber Benedikt sagte zu dem nur, leg ab, was nicht dein ist. Das ist also unsere Aufgabe als Christen, als Kirche, den falschen Anschein, die falschen Machtansprüche zurückzuweisen. Das wäre also das, was eben uns auch immer wieder aufgegeben ist. Aber natürlich können wir nicht zugleich gegen alles protestieren und alles machen und für die Gerechtigkeit der ganzen Welt sorgen. Da müssen wir immer wieder versagen. Dann spüren wir unsere Ohnmacht. Darum meine ich, brauchen wir im Wachs Christi auch immer wieder eine Kultur der Begrenzung auf einen Raum, auf eine Aufgabe, ohne dass damit die anderen Aufgaben aus dem Auge verloren werden. Aber wir können immer wieder nur etwas tun. Zum Grunde ist das, also zum Beispiel das Prinzip eines Klosters, so eine Klausur hat, das heißt also nicht, die Mauern errichtet man, damit die böse Welt nicht reinkommt, oder die bösen Frauen nicht ins Männerkloster, oder so etwas. Nein, dazu werden die Mauern nicht errichtet, sondern es soll eigentlich ein Stück der Welt umgrenzt werden. Da setze ich mich ein. Nicht? Da versuche ich das zu ordnen. Da suche ich eine Ordnung des Friedens zu errichten. Und das ist immer wieder der Anfang, also gerade eben für den alten Benedikt. Nicht? Dass die Gemeinschaft, die da ist, die muss sich darum bemühen, um den Frieden. Nicht wahr? Und eben zum Beispiel sagt er darum auch, dass man, weil es immer wieder diese Stacheln gibt, diesen Unfrieden gibt, dass darum zweimal laut am Tag das Vaterunser gebetet werden muss. Eben, Leben vergibt, wie auch wir vergeben. Ja. Also dieser begrenzte Bereich. Mir ist das aufgegangen, als Papst Christi München 1984 die erste Papst Christi Wallfahrt in die Sowjetunion machte, zur Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion, Papst Christi München. Und ich durfte das als Geistlicher begleiten. Es war damals ja noch sehr umstritten, nicht? Sowjetunion. Und es sollte also kein Bischof sein, aber doch auch ein bisschen ein Höherer, der ein bisschen was gleich sieht, wenn er mit Patriarchen und sonst was also da ins Gespräch kommt. Es war sehr bewegend für mich. Dann gerade Wolgograd, Kiew und so weiter. Da haben wir wieder an diesen Stellen, oder an der Panzerstelle von Moskau gebetet, etwa. Die staatliche Führung ist immer weggegangen, weil es eigentlich kein Gebet geben durfte. Aber wir haben natürlich auch diskutiert, ich kann mich erinnern, dass wir darüber sprachen, weil ja viele uns etwas mitgegeben haben. Ja, wenn er schon in den Sowjetunion fährt, dann müsst ihr auch schauen, also wie schaut es da in den psychiatrischen Kliniken aus, nicht wahr? Oder auf das und das, oder die deutschen Kriegsträger, oder alles Mögliche, nicht wahr? Und das war dann schon auch eine bedrängende Frage, so auf dem Flug haben wir uns da drüber unterhalten. Und dann sagte einer mit Recht, man kann nicht alles tun, nicht? Man muss also jetzt hier kommen, um Versöhnung zu bitten, um Vergebung zu bitten, was wir den Russen angetan haben. Und das können wir nicht, wenn wir jetzt gleich anfangen und sagen, aber ihr habt es definitiv das Beste. Aber er sagt eben, man weiß, eben, dafür gibt es andere. Nicht? Also zum Beispiel Amnesty International. Nicht? Die können auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen. Und ebenso war es jetzt meinetwegen auch, ja, stellte sich daraus in Kiew, wir hatten eine Studentin dabei, die gut Russisch sprach, aber sie stammte aus Polen. Und wir waren nach einem schönen Gottesdienst in der Kathedrale von Kiew, hatten einen eigenen besonderen Platz, und also noch über die Ikonostase hinaus sahen, da musste man wieder, staatliche Führung wieder dann eher raus. Aber die konnte sich selbstständig machen, diese Studentin, weil sie eben Russisch sprach. Aber dann hat sie einen Aufseher entdeckt, nicht wahr? Und dann hat er sie da gefragt und sie hat dann auf Russisch geantwortet, dass sie zu den Deutschen gehört, nicht wahr? Und der hat dann mich rausgehört, sie spricht Russisch mit polnischem Akzent. Nicht? Und dann hat er gleich geschrien, nein, sie sind keine Deutsche, sie sind Polen. Also man merkt dann natürlich auch, wenn ich jetzt mit den Russen Versöhnung will, kann ich nicht zugleich mit den Polen kommen. Das ist also auch wieder eine der Schwierigkeiten, dass wir immer wieder eine Aufgabe herausnehmen müssen, für die wir uns einsetzen und wissen, es gibt viele andere Aufgaben auch, aber wir dürfen darauf hoffen, dass also auch andere sich dann dafür einsetzen. Wir merken es ja bei den Spenden, wenn wir alle Spenden Aufrufe, die wir bekommen, auf dem Schreibtisch hätten, nicht wahr? Dann blieben wir nicht. Wir müssen auswählen und sagen, ich setze mich dafür ein, es wird sich für das andere, das auch gut ist, jemand anderes einsetzen. Nicht? Aber das ist also diese Kultur der Begrenzung, die wir auch, glaube ich, immer wieder brauchen. Ich habe vorher den Heiligen Benedikt erwähnt und das ist ja, auch eben bei dieser Totila-Begegnung, nicht? Gregor der Große, der Lebensbeschreiber, schreibt nach diesem Gespräch, das dann Benedikt mit Totila hatte, da schreibt er dann, von der Stunde an war Totila ein wenig weniger grausam. Der ist also nicht ins Kloster reingegangen, er ist nicht Katholik geworden, er war ja Arianer, aber er war ein wenig weniger grausam. Das ist es auch, dass wir immer wieder, also wohl auch diese Bescheidung brauchen und dass wir nicht alles machen können. Als Kindersatz musste ich mal ein Gedicht auswendig lernen, also nach dem Krieg von Reinhold Schneider, eine Ode auf den Heiligen Benedikt. Und ja, das hat sich mir eingeprägt, vielleicht bin ich deswegen Benediktiner geworden. Da schreibt Reinhold Schneider, in der ersten Strophe, den Frieden zu gewinnen, verließest du die Welt. So hast du ewige Zinnen tief in die Flut gestellt. Und die nächste beste Strophe heißt, dein Antlitz leuchtet Frieden, dir ist der Tag bestellt. Lass von der Welt geschieden uns Frieden sein der Welt. Das denke ich, wir haben ja in diesen Tagen auch den 50. Todestag von Reinhold Schneider, diesem großen Friedensdenker, gefeiert, der so sehr auch unter dieser Welt und auch unter der geringen Friedensbereitschaft auch des Katholizismus dieser Zeit gelitten hat. Ja, es ist notwendig, wenn wir also diesen Frieden, der aus der Erinnerung kommt an Jesus, aus der Erinnerung, die wir immer wieder feiern dürfen, die wir vorher gefeiert haben. Und das ist ja dieses Geheimnis des Friedens, dass wir, wenn wir Eucharistie feiern, dass wir eben alle Zeiten und alle Völker versammelt haben. Das ist der eine Herr. Ja, dass wir da immer wieder auch uns absetzen müssen von dem, was Welt ausmacht. Wir können uns nicht so sehr einlassen auf alle Geschäfte, auf alle Korruption, auf all das, wie die Welt nun so einmal ist, sondern wir müssen davon auch uns immer wieder trennen, um dann der Welt Friede zu sein. Und das, meine ich, ist schließlich, das wäre also das Siebte gegen alle Resignation, dass wir eine Kultur der Hoffnung haben. Thomas Merton hat einmal in einem Brief an James Forrest, also zur Zeit des Vietnamkrieges, geschrieben: Mach dich nicht selbst abhängig von der Hoffnung auf Erfolge. Ja. Und das soll auch ein Trost für Paulus Christi sein. Du musst damit rechnen, dass dein Bemühen womöglich fruchtlos bleibt oder sich sogar ins Gegenteil auswirkt. Rechne mit dieser Möglichkeit. Wenn du dich daran gewöhnst, wirst du dich allmählich immer mehr auf den Wert, auf das Richtigsein, auf die Wahrheit deiner jeweiligen Arbeit konzentrieren und immer weniger auf ihre Ergebnisse. Das heißt, bei allen Aktionen sollten wir nicht schauen, dass wir erfolglos sind. Aber wir dürfen uns nicht davon abhängig machen. Er sagt, das war eben gerade also im Vietnamkrieg, vom Bedürfnis frei werden, seine eigene Bestätigung zu finden. Dann kannst du offener für die Kraft sein, die durch dich wirken will. Und das, denke ich, ist es, was Pater Christi beseelen darf, was uns beseelen darf, dass diese Kraft Christi durch uns wirkt und dass wir darauf vertrauen. Erich Kästner hat einmal, also der Schriftsteller, nicht, hat einmal geschrieben, der ja doch an sich sehr positiv eingestellt war, zum Leben Humor hatte, aber er hat dann doch einmal geschrieben, also früher hatte ich gedacht, Resignation ist kein Standpunkt, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, es bleibt nichts als Resignation. Und das eben ist auch die Stärke von Pax Christi, dass sie Hoffnung hat. Dass sie von einer Hoffnung lebt, die nicht vom irdischen Erfolg oder von der Effizienz abhängig ist, sondern die sich danach richtet, was wahr ist, was gerecht ist, wofür ich mich einsetze. Und das ist das, was bleibt. Es ist eben ja das, was eben ja Christsein ausmacht. In dem Brief an Diognet, also Schrift aus dem 2. Jahrhundert, heißt es mal, was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Die Christen sind im Gewahrsam der Welt und halten doch die Welt zusammen. Wir sind im Gewahrsam der Welt, in all dem, was wir an Dunkelheiten, Gewalttätigkeiten und so weiter sehen. Und doch ist es das, was auch gerade Pax Christi ausmacht. Wir halten auch die Welt zusammen. Und das, denke ich, darf man Pax Christi für die nächsten 60 Jahre wünschen, dass die Welt zusammenhält.